Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt. Wir reden über Spiritualität, natürlich. Wir reden über persönliche Weiterentwicklung. Ich rede mit unfassbar tollen Menschen, die einfach unglaubliche Geschichten haben, die Experten sind auf ihren Gebieten. Und immer, worum es hier geht in diesem Podcast, ist, wie kannst du in deine Kraft kommen? Wie kannst du vielleicht einen Perspektivwechsel bekommen? Wie kannst du, wenn du gerade das Gefühl hast, es geht nicht weiter, Hoffnung schöpfen? Also hier ist quasi dein Ort zum Aufladen, zum Ankommen, zum Entspannen, zum Lachen. Und ja, dass wir einfach eine wundervolle Zeit miteinander haben. Also schön, dass du da bist. Simon, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Guten Morgen erstmal. Wir sind beide heute früh aufgestanden.
So ist es. Guten Morgen, Laura.
Sind mich hier beide zu keine Morgenmenschen. Deswegen haben wir jetzt hier zwei kleine Morgenmuffels, die versuchen, ein gutes Gespräch
richtig Stimmung
zu führen. Ich bin gespannt.
Ja. Ist das bei dir auch so? Sagst du, du bist kein Morgenmensch?
Schon immer, ich würde auch mal wissen gerne, wie das bei dir ist. Ich brauche so lange, um wach zu werden. Also
ja.
Für mich ist dieses,
ja.
Ist bei dir auch so?
Ey, danke
ich werde
schön,
wach und ich habe das Gefühl, ich bin noch in 18 unterschiedlichen Welten, bis ich erstmal wieder hier bin. Und es ist wirklich,
wie ist es bei dir? 100%. Tatsächlich, ich habe nämlich ganz lange gedacht, ich bin einfach kein Morgenmensch, aber ich glaube, die Differenzierung, die man machen muss, also sowieso ist mein Chronotyp nicht auf morgens ausgelegt und da habe ich mich dann irgendwann auch mit abgefunden und gesagt, weißt du, dann muss ich vielleicht auch nicht morgens um 7 produktiv sein und ich werde niemals ein Teil des 5 AM Clubs werden. Aber das viel Wichtige, und das klingt, als ob das bei dir auch so ist, ist, dass ich sehr lange brauche, um wach zu werden. Ich kann, wenn es nötig ist, um 7 Uhr am Schreibtisch sitzen, dann muss ich aber um 5 Uhr aufstehen und ich brauche wirklich diese 2 Stunden, um mal hochzufahren. Und da ich aber halt nicht um 5 Uhr aufstehe, sondern um 9 Uhr aufstehe, bin ich dann erst um 11 produktiv.
Preach to the choir, my friend. Es ist also bei mir wirklich komplett genauso. Ich bewundere Menschen so sehr. Meine Tochter Zoe, die macht die Augen auf und die ist hellwach. Also es ist wirklich so, Mama, frühstücken. Und ich bin so, okay, ich bin noch wirklich ganz, ganz weit weg
davon, krass, ne?
Irgendwo hinzugehen gerade.
Und kannst du dann aber zugunsten deiner Tochter, also überwindest du das dann? Naja, offensichtlich hast du ja irgendwie als Mutter dann eine Verantwortung, die muss essen, die muss gefüttert werden und die muss in die Schule und so vermutlich. Und dann schaffst du es aber, dich darüber hinwegzusetzen und dann
also später wach zu werden. Also ich habe einen guten Mittelweg gefunden, tatsächlich. Wir haben eine gute Kuschelroutine am Morgen.
Okay.
Also es ist dann wirklich erstmal noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten im Bett kuscheln, dass alle wach werden. Und dann geht's aber, dann ist natürlich Action. In dem Moment, wo die Füße den Boden berühren, ist so, okay, let's go.
Also es ist jetzt... Ja. Menschen werden sagen, das ist manipulativ, aber ich mache einen Gegenvorschlag. Wie wär's denn, wenn du deinen Kindern einfach beibringst oder deiner Tochter beibringst, dass sie dir morgens den Kaffee und das Frühstück macht, wenn die ohnehin schon wach ist, dann können die dir das auch mal ans Bett bringen. Dann kannst du noch chillen, uns allen geholfen, das ist doch gut.
Die ist ja noch so klein, dass ich glaube, dass bis das Frühstück bei mir wäre, ich wahrscheinlich den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, alles aufzuräumen.
Okay, na gut. Dann für später.
Passiert ist. Aber viel später, wenn die vielleicht ein bisschen älter sind. Aber ja, gut, es ist ja schon mal cool. Wir sind also da nicht alleine.
Nein.
Und ich habe da auch viel drüber gelesen, dass es, glaube ich, tatsächlich auch ganz viel einfach mit dem Kreislauf zu tun hat, dass ich ein Kreislauftyp bin. Ich brauche super lange, bis mein Kreislauf sozusagen wieder hochtourig ist. Und bei anderen Menschen fährt er einfach schneller nach oben.
Also woran das liegt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es eben diese, Wort gerade schon mal gefallen, diese Chronotypen gibt, also Zeittypen. Menschen, die dann tatsächlich morgens schneller wach sind und dafür abends nicht mehr so gut funktionieren und umgekehrt. Und da kann man sich, wenn man selbstständig ist, so wie ich und ich glaube auch so wie du natürlich, kann man sich da dann ganz gut nach ausrichten. Problematisch wird es, wenn man einen 9-to-5-Job hat und das gar nicht in diesen Chronotypen mit reinpasst, dann kann man damit schon seine Schwierigkeiten haben, stelle ich mir vor. Ja. Jetzt rede ich aber so aus meinem Elfenbeinturm. Jetzt erzähle ich so, oh, ich bin Künstler, Philosoph. Nee, Leute, ihr müsst einfach auf euer Zeitgefühl achten. Ist doch alles easy. So, ich weiß, dass das nicht immer so leicht ist.
Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Panik, wenn Carlo, mein Sohn, in die Schule kommt nächstes Jahr. Mhm. Und ich bin schon so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie werden wir das machen? Weil das ist ja dann richtig, richtig früh aufstehen. Ja. Aber gut, das ist dann nochmal ein anderer Podcast. Timon, du bist Mentalist, du bist Hypnotiseur. Und du bist wahrscheinlich darüber hinaus auch noch so viel mehr. Wenn du für dich selber die Augen schließt und in deine innere Welt gehst und in dich hineinhorchst, wer bist du, wenn du dich selber beschreiben würdest, unabhängig davon, was du beruflich machst?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hakt auch stark ein bei einem Thema, das gerade bei mir Thema ist einfach, so Thema Sinnsuche. Ich hole ein bisschen weiter aus, außer du möchtest eine prägnante Ein-Wort-Antwort genau jetzt haben.
Du aber darfst.
Okay.
So lange, wie du möchtest.
Ich habe ganz früh angefangen, meinen Job auszuüben, also Mentalist, auf der Bühne aufzutreten, auf so Tante-Emma-Geburtstagen und so weiter. Und irgendwann eine Art Vision oder Philosophie dahinter entdeckt und entwickelt. Und da ging es mir in jüngeren Jahren drum, Magie zu geben. Also zu sagen, in einer Welt, wo alles erklärbar sein muss und wo es fast eine Schande ist, zu sagen, ich weiß es nicht oder ich verstehe das nicht, den Leuten zu sagen, ihr habt hier im theatralen Rahmen, einen sicheren Rahmen, wo ihr sagen könnt, ich verstehe es nicht und ich kann das Mysterium genießen. Und das wurde aber mit der Zeit pervertiert, weil ich irgendwann meine gesamte Identität aufgebaut habe auf Leute applaudieren mir und sagen mir, dass ich ein geiler Typ bin und dann bin ich jemand. Und das war also externe Validierung irgendwie, Leute, die mir sagen, wie toll ich bin. Und das ist natürlich spätestens, also ohnehin ungesund, aber spätestens während Corona, als die Bühnen nicht mehr bespielbar waren, stark eingebrochen und ich bin damit ganz heftig gecrashed. Hab mich dann auf einen längeren Therapieweg begeben, mit verschiedenen TherapeutInnen und Coaches gearbeitet und letzten Endes dieses Validierung von Außen-Thema gelöst, was dazu geführt hat, dass es mir besser geht auf der einen Seite, dass ich auf der anderen Seite aber weniger Lust habe aufzutreten als zuvor oder weniger Drive habe, weil es einfach nicht mehr notwendig ist aktuell, um meine Identität aufrechtzuerhalten. Hm. Und daraus, und jetzt ist das die Antwort auf deine Frage, hat sich dann bei mir die Frage ergeben, wer ist denn dann jetzt, vor 16 Jahren wusste ich es, aber wer ist denn jetzt mit 30, Timon, wenn er nicht auf der Bühne steht und das eigentlich auch nicht mehr zu brauchen scheint, wer ist er dann? Und ich glaube, dass da irgendwas mit Kunst doch drinsteckt, mit Ausdruck und Kunst, so, das ist auch immer auf der Bühne so gewesen. Ich glaube, dass da was mit Neugier drinsteckt und ich glaube, dass da was drinsteckt, das ist so aktuell mein, wo ich das Gefühl habe, dass es hingeht, dass da was drinsteckt von Hoffnung geben oder irgendwie zumindest was in die Welt setzen zu wollen, was es auf kurz oder lang irgendwie besser oder besser erträglich macht für Menschen.
Hm.
Das ist also meine,
spannend,
meine gurkige Antwort, danke, auf deine sehr klare Frage.
Danke fürs Mitnehmen. Ich würde da gerne an unterschiedlichen Punkten einmal reingehen. Der erste Punkt, wo ich gerne einmal reingehen würde, wäre, du bist der Meister darin zu verstehen, wie unsere Gedanken funktionieren, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Und gleichzeitig können wir nicht, sind wir ja wie blind für uns selbst. Ja, ja. Und diese Validierung, die dir der Applaus gegeben hat, etc. Was würdest du sagen, während das so war, während du in diesem Muster gewesen bist? Und das, ich würde das gerne ein bisschen allgemeingültiger halten, weil wir haben ja alle diese Dinge, die wir tun und die uns eigentlich nicht gut tun und wir machen sie trotzdem und wir sehen aber gar nicht, dass sie uns nicht gut tun und wir sind so gezogen davon und so getrieben, also von diesen inneren Antreibern, die uns dazu bringen, etwas zu tun. Wie kann man das auf mentaler Ebene erklären? Was passiert da in unserer Psyche, dass wir wie blind sind für dieses etwas haben wollen unbedingt, ja, aber gleichzeitig nicht sehen, dass es letztlich nur wie so eine Art leere Vase ist, die wir die ganze Zeit versuchen, mit irgendwas zu füllen. Aber egal, was wir reinkippen, die Vase bleibt leer. Vielleicht kannst du da einmal uns ein bisschen mitnehmen.
Also ich hätte da zwei Antworten aus zwei verschiedenen Fachrichtungen drauf. Einmal aus dem philosophischen Kontext und einmal aus dem psychologischen Kontext oder aus dem neurologischen Kontext. Philosophisch kannst du es natürlich so erklären, dass du sagst, ein Vogel weiß nicht, dass er in der Luft ist, ein Fisch weiß nicht, dass er im Wasser ist. Du kannst deine eigene Fingerspitze nicht mit demselben Finger berühren, du kannst nicht auf deine eigenen Zähne beißen. Und so ähnlich wissen wir nicht, in welchem Denkparadigma wir uns befinden. Hm. Das ist ganz schwer, aber ganz wertvoll, wenn man lernt, in die Metakognition zu gehen. Und Metakognition ist also die Vogelperspektive, also von außen sein eigenes Denken nachverfolgen zu können, bewerten oder einschätzen zu können, aufmalen zu können, welche Prozesse denn da ablaufen. Das musste ich lernen. Das war ein Lernprozess auch für mich. Das andere, was da passiert neurologisch, ist, dass natürlich ganz viele von solchen Verhaltensweisen eigentlich rückführbar sind auf einen Prozess, der ähnlich wie eine Konditionierung passiert. Eine Konditionierung, klassische Konditionierung im psychologischen Sinne, ist, dass du sagst, du hast einen externen Reiz oder einen Auslöser, einen Trigger zu Englisch. Mittlerweile heißt das Wort Trigger im Deutschen dann was anderes, wird anders benutzt, aber du hast einen Auslöser. Du hast eine Gewohnheit oder ein Verhalten, das dadurch ausgelöst wird. Und du hast ein Feedback, das du von diesem Verhalten bekommst. Meistens eine Belohnung. Bedeutet, wenn ich einen Hund trainieren möchte, dann sage ich zu ihm, Sitz, das ist der Auslöser. Er setzt sich hin, das ist das Verhalten und er kriegt dafür die Belohnung, einen Snack, ein Leckerli. Und dann macht er das wieder. Der Auslöser kann bei mir sein, ich fühle mich nicht wertig. Also ist das Verhalten, ich gehe auf die Bühne und ich kriege dafür die Belohnung, ich fühle mich wertig. Und dieses Verhalten verstärkt sich dann mehr und mehr und es ist extrem schwer, aus so einer konditionierten Schlaufe rauszukommen, wie auch immer man das dann nennen möchte, aber ganz viele Gewohnheiten und Verhaltensweisen funktionieren, manchmal komplexer, aber im Grunde auf dieselbe unterliegende Art, ganz schwer da rauszukommen, weil unser Kopf sehr gut darin ist, uns Verhaltensweisen anzutrainieren, die uns in einer Situation unser Ziel näher bringen, aber sehr schlecht darin ist, diese Verhaltensweisen wieder loszulassen, wenn sie uns nicht mehr gut tun.
Kannst du noch ein paar weitere Beispiele nennen für so allgemeine Konditionierung, die bei den meisten Menschen irgendwie so wirken? Um einmal kurz, ich würde gerne einmal mit allen, die gerade zuhören, wie auf diese Metakognitionsebene gehen und mal gucken, hey, das ist ja wie von oben einmal drauf gucken, weil manchmal hilft das ja, das dann im Außen zu hören, dass man selber mal so gucken kann, mache ich das eigentlich? Klar. Und warum mache ich es und wozu mache ich es?
Also man könnte Rauchen als Beispiel nehmen oder man könnte, wenn du sagst, ich fühle mich gestresst, ist das der Auslöser. Die Verhaltensweise ist, ich greife zur Zigarette und die Belohnung ist, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt weniger gestresst. Da ist das natürlich auch wieder ein bisschen kontraintuitiv, weil gezeigt wurde, dass bei RaucherInnen das Stresslevel generell und der Blutdruck generell etwas höher ist als bei Menschen, die das nicht machen. Und wenn dann die Zigarette geraucht wird, wird das Stresslevel auf eigentlich ein Normallevel runtergebracht. Das heißt, wenn du ganz aufhören würdest zu rauchen, wärst du einfach weniger gestresst, als wenn du dich immer wieder auf dieses Normallevel runterholen musst. Genau. Bei Süßigkeiten essen, wenn jemand sagt, okay, ich esse immer abends eine Packung Chips vorm Sofa, dann könnte man sagen, der Auslöser ist immer, wenn ich gelangweilt bin und am Sofa sitze. Gewohnheit ist, esse ich eine Packung Chips und die Belohnung ist der Zuckerrush oder so. Immer wenn ich gelangweilt bin, greife ich zum Handy, die Belohnung ist, ich bin nicht mehr gelangweilt. Und wenn man jetzt solche Gewohnheitsstrukturen hat, dann kann man hingehen und sagen, ich kann dieses Verhalten an jedem dieser drei Punkte ändern. Ich könnte den Auslöser entweder eliminieren, vielleicht kann ich ja sagen, okay, dann sitze ich halt nicht mehr alleine vor dem Sofa oder ich gehe halt nicht mehr alleine hinter meinen Arbeitsplatz, wo ich immer rauche, dann ist der Auslöser schon mal weg. Manchmal geht das nicht. Du kannst sagen, ich ersetze das Verhalten, ich ersetze die Gewohnheit. Das hat mein Großvater so gemacht, der hat 40 Jahre geraucht und irgendwann gesagt, ab jetzt werde ich immer, wenn ich rauche, stattdessen eine Babykarotte essen. Und das Schöne daran ist, dass diese Verhaltensschlaufe intakt bleibt, die einfach zu löschen, zu unterdrücken ist, so ähnlich wie zu sagen, denk nicht an ein rotes Feuerwehrhaus oder rotes Feuerwehrauto, dann denkst du da dran. Desto mehr du es unterdrückst, desto mehr willst du das machen im Grunde. Die Verhaltensschlaufe bleibt intakt in diesem Fall. Er hat den Auslöser, immer wenn ich gestresst bin. Er hat ein Verhalten und zwar ich greife zur Babykarotte und er kriegt eine Belohnung, weil er irgendwie was gemacht hat, dass er sich trotzdem entspannter fühlt. Das heißt, du kannst das Verhalten ersetzen oder du kannst dir die Belohnung anderweitig holen. Du könntest auch sagen, immer wenn ich gestresst bin, mache ich eine Atemübung, da kennst du vielleicht gute Atemübungen dann, oder mache ich eine Mindfulness-Übung oder so und dadurch bringe ich meinen Stress runter und brauche die Zigarette dann nicht mehr. Das ist eine Reihe an Beispielen für diese Schlaufen. Das ist so ähnlich Danke übrigens mit dir. Guten Gewohnheiten, die funktionieren genauso und kannst du genauso aufbauen.
Aber es braucht natürlich immer im ersten Schritt erstmal diese Selbstwahrnehmung, erstmal dieses Aussteigen aus dem eigenen Autopiloten.
Ja.
Bei dir war es dann damals Covid, wo im Außen sozusagen etwas plötzlich weggefallen ist, was dich dann damit konfrontiert hat und dir etwas bewusst gemacht hat. Du hast gesagt, in der Therapie und in deiner Arbeit dann mit Coaches konntest du das für dich auflösen, den Wunsch nach äußerer Anerkennung. Gab es da einen bestimmten Moment, wo es so reingeklickt ist, wo du so richtig spüren könntest, so, oh, das war's und jetzt ist es irgendwie, jetzt habe ich es geschiftet? Und wenn ja, was war dieser Moment?
Ja, also es war letzten Endes, ich habe ganz lange im Therapiesystem so ein bisschen, bin ich rumgedümpelt. Es war natürlich auch überfüllt, weil plötzlich ganz viele Menschen da Bedarf nach hatten. Und ich habe da einen ganz wunderbaren Coach gefunden, letzten Endes Dr. Frederik Hümmeke. Hat einen riesen Unterschied gemacht. Wir haben ein Coaching-Trajekt von einem Jahr miteinander durchgeführt. Ich glaube, ein ganz großer Schritt war das zu sehen tatsächlich, dass der mir das aufgezeigt hat und gezeigt hat, guck mal, so funktioniert das und jetzt kannst du da wieder aussteigen. Ein anderes Ding, er arbeitet mit noch einer externen Firma zusammen und die machen unter anderem Psychedelics Assisted Therapy, also Therapie- oder Coaching-Projekte, die durch Psychedelika, LSD unterstützt werden. Und das wäre nicht notwendig gewesen. Es hat aber wie eine Art Katalysator funktioniert, um den Prozess etwas zu beschleunigen. Das heißt, da kam ich nochmal hast ja verschiedene Ebenen, Sachen zu wissen. Es kann sein, dass du jemandem erklärst, dass er aufhören soll zu rauchen. Und der weiß das. Natürlich weiß er, dass das gesundheitsschädigend ist. Aber er fühlt es nicht. Er fühlt nicht, dass er aufhören möchte zu rauchen. Und sobald er das aber verinnerlicht und das im Gefühl hat, ist meistens das Aufhören zu rauchen nur noch ein sehr kleines oder gar kein Problem mehr. Solange das nur in der Birne ist, nicht im Herzen, wenn man das so sagen möchte, ist es schwierig. Und ich glaube, der Shift-Moment für mich war tatsächlich, als wir dann diese Psychedelics unterstützte Session gemacht haben, dass ich das dann irgendwann ins Gefühl mit reinbringen konnte und sagen konnte, okay, jetzt verstehe ich auch, wie sich das anfühlen sollte, kann und kann das noch besser loslassen.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es sich anders angefühlt hat oder wie dieses neue Gefühl ist?
Es war ein Grundvertrauen in die Welt und ein Grundvertrauen in mich. Ich kann dir das am besten mit einer Analogie beschreiben. Und zwar habe ich, als ich jünger war, ganz viele Rückenprobleme gehabt. Ich bin sehr schnell gewachsen. Ich bin sehr groß. Ich bin 1,94 Meter, bin aber rasend schnell gewachsen und bin dann öfter mal mit so einem hexenschussartigen Ding irgendwie durch meinen Rücken gegangen und es hat halt wahnsinnig wehgetan und ich lag dann immer 2 Tage im Bett, wie ein Hexenschuss einfach, weil ich das nicht mehr bewegen konnte. Und ich habe irgendwann angefangen, Sport zu machen, zu schwimmen, zu trainieren und habe da erst ein halbes Jahr später oder so gemerkt, dass ganz viel Stress von mir abgefallen ist, weil ich meinem Rücken wieder vertraut habe, weil ich nicht ständig das Gefühl habe, okay, vielleicht slippe ich morgen wieder und durch meinen Rücken und habe wieder Schmerzen. Und so ähnlich war das hier. Ich habe ganz lange mit verschiedenen depressiven Phasen zu kämpfen gehabt und habe immer ein Unvertrauen in mich selbst gehabt, dass ich immer dachte, vielleicht passiert doch wieder was, was mich dann in so ein düsteres Loch stürzt und dann hänge ich hier wieder monatelang drin. Und das Gefühl war auf einmal weg, dass ich plötzlich ein Grundvertrauen hatte in, aha, wenn was passiert, dann werde ich damit umgehen können. Wenn der Selbstwert, die Selbstbestätigung von außen wegfällt, dann kann ich das von innen aufrecht erhalten oder ich erhalte es eigentlich auch nur von innen aufrecht und ich vertraue meinem eigenen Kopf, dass die Sachen schon in Ordnung sein werden. Und das war ein ganz großer Gewinn.
Mega schön. Das freut mich sehr für dich.
Danke dir.
Also am Ende, glaube ich, ist das der größte Reichtum, den wir jemals haben können, dieses Gefühl in uns selbst. Das ist so, wir sind sicher in uns und egal was kommt, dass man sich selber einfach vertrauen kann und diesem Voll. Bewusstsein in sich selbst. Ich glaube,
hast du das?
Habe ich das? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin auf einer ähnlichen Reise wie du. Mhm. Ich würde sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt und losgelassen. Mhm. Es gibt einen Teil in mir, es gibt noch so einen Anteil in mir, der schon immer noch auch Angst hat. Also vor allen Dingen jetzt so in den letzten 2 Jahren hatte ich schon Momente, wo ich auch wirklich Panikattacken gehabt habe. Und das war beängstigend tatsächlich in dieses, ich beschreibe das immer, das ist so ein bisschen, man sieht sich von außen wie in so einer Käseglocke und man klopft da so dran und ich will irgendwie mit mir reden, aber es ist nichts reagiert. Mhm. Aber ich arbeite da auch an mir und in mir und mit mir und habe da auch ganz tolle Unterstützung. Und ich würde sagen, ja, ich bin auf jeden Fall an dem Punkt, dass ich weiß, ich kann mir insoweit vertrauen, dass ich immer für mich in der Lage bin, die Unterstützung zu holen, die ich brauche, um wieder mich zu stabilisieren. Ich weiß nicht, ob ich 100% sagen könnte, dass ich das alleine kann. Das weiß ich nicht.
Okay, aber das ist ja super, einfach schon zu sagen, ich habe den Schritt gelernt zu sagen, ich kann um Hilfe bitten. Das ist ja ganz oft das Perfide an allerlei mentalen Gesundheitsgeschichten, dass man dann auch noch denkt, wenn ich jetzt jemanden um Hilfe bitte, gehe ich der Person damit auf die Nerven oder bin irgendwie eine Bürde und dann macht es das alles noch schlimmer. Hättest du eine Antwort gehabt, wenn die Frage umgedreht gewesen wäre und ich gesagt hätte, wenn du die Augen zumachst und du gehst in dich rein und sagst, wer ist Laura Seiler, hättest du das prägnant beantwortet?
Also was bei mir wirklich einfach kommt, ist einfach nur, ich bin. Mhm. Also erstmal einfach nur ein Ich bin. Ich glaube, was ich schon für mich spüre, ist diese Ebene des Bewusstseins, dass ich schon sagen kann, klar habe ich jetzt diesen physischen Körper, den du gerade sehen kannst. Aber gefühlt habe ich für mich ganz, ganz tief in mir, kann ich das spüren und weiß ich, dass dieser physische Körper ist toll und ich bin dafür ultra dankbar und es ist 1% meines Seins. Mhm. Und dieses Ich bin ist all das, was eben nicht sichtbar ist. Und das ist für mich so ein bisschen meine Lebensjourney, glaube ich, auch das zu erforschen. Was ist das? Was ist dieses Ich bin? Was ist dieses Bewusstsein? Was will dadurch in die Welt kommen?
Hast du da irgendwelche Fortschritte gemacht, dass du, also würdest du dich trauen, eine Theorie zu formulieren, wer du bist oder was das ist?
Es ist schwierig, Sprache dafür zu benutzen, finde ich. Also, weil es ist eher eine Erfahrung, es ist eher ein Gefühl, es ist eher ein inneres Wissen. Ich würde es tatsächlich als eine Form des Bewusstseins, als eine Form der Energie beschreiben, als eine Form der Intelligenz, die gerne sich so ausweiten möchte, also die sich erforschen möchte, die kreieren möchte. Das ist irgendwie wie so ein, ja, so würde ich das beschreiben, aber es ist schwierig, jetzt so, ich könnte es jetzt nicht in einem, alles, was ich weiß, ist es wesentlich mehr als das Physische, ja.
Es klingt aber spannend, also es klingt auch wie, oder klingt nach etwas, was ich sehr wichtig finde, dieses Erforschen, neugierig sein, verspielt sein ist, glaube ich, das ist ganz witzig, weil man Neugierde und Verspieltheit sowohl im neurologischen Bereich immer wieder antrifft, als sehr gesund für den Kopf. Wenn du in eine depressive Phase absteigst, dann ist das, oder eine der ersten Sachen, die zum Fenster rausgehen, sind Neugierde und Verspieltheit. Das passiert dann einfach nicht mehr, ist aber sehr wichtig für den Menschen an sich. Man findet es aber auch in allen oder allerlei spirituellen Strömungen immer wieder, das Universum als grundlegend verspielt und das Universum und Bewusstsein und Energien welcher Art, wie auch immer man es nennen möchte oder wo auch immer man seinen Glauben platzieren möchte, als verspielt und spielend. Und das finde ich einen ganz schönen Gedanken.
Total. Ich meine, das ist ja das, wenn man Kinder anguckt, die machen ja nichts anderes als, ich sag mal, die ersten 7 Jahre ihres Lebens einfach nur neugierig und verspielt durch die Welt zu laufen. Die erlernen alles spielerisch, alles. Ich kann das ja bei meinen Kindern so schön beobachten, diese Neugierde und gar nicht irgendwie, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht oder so, sondern let's try it again. So wie meine Tochter lernt gerade Fahrrad fahren. Und das ist einfach so geil, wie sie einfach, sie steht auf, setzt sich aufs Fahrrad, fährt los, fällt um, steht, setzt sich aufs Fahrrad und hat so viel Freude daran und ist so, Mama, lass uns heute wieder Fahrrad fahren üben, ja? Und das ist glaube ich, dieses, das ist, wenn wir uns das erhalten und wenn wir so an die Dinge rangehen mit diesem kindlichen Wissen, wir sind hier, um zu lernen, zu wachsen und selber zu erfahren, zu erforschen, ohne mit diesem, habe ich das jetzt richtig oder falsch gemacht, haben wir natürlich eine ganz andere Möglichkeit, uns zu erfahren.
Eine ganz andere Möglichkeit und einen Weg auch auf die Zukunft zu blicken, weil ich glaube, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, hoffnungsvoll für die Zukunft zu sein, weil die Welt auch aktuell zum Großteil oder zu einem großen Teil einfach irgendwie Mist ist. Aber dann zu sagen, es ist vielleicht okay, wenn ich keine Hoffnung habe, aber es reicht, neugierig zu sein auf das, was kommt. Manchmal kann man sich auch darin finden. Hoffnung ist natürlich toll, aber manchmal reicht es zu denken, ich bin einfach neugierig auf das, was so kommt.
Wie blickst du gerade in die Zukunft? Was sind deine Gefühle für das, was kommt?
Ja, genau so. Neugierig auf das, was kommt, blicke ich aktuell in die Zukunft, dass ich einfach denke, ich werde mal schauen, was da so entsteht in mir und um mich rum. Ich bin ganz froh, dass es mir besser geht als die letzten Jahre. Sehr froh, dass es mir besser geht als die letzten Jahre. Ich habe zwischendurch gedacht, das wird so einfach nicht lange weitergehen können, weil das irgendwie schon sehr, sehr doll war mitunter. Darum versuche ich jetzt ganz spezifischen Punkt daraus zu machen, dass ich erkunde und neugierig und spielerisch bin. Ich habe meinen, das klingt jetzt werbend, so ist es aber gar nicht gemeint, das ist nur eine Demonstration davon. Ich habe meine nächste Toursaison quasi ersetzt, also das Frühjahr ersetzt, mit einem anderen Showformat. Ich stehe eigentlich auf der Bühne als Mentalist, mit einem anderen Showformat, was eine komplette Improvisationsshow ist. Weil ich gesagt habe, ich möchte mich in diese Situation begeben, wo ich einfach auf der Bühne spielen muss und keine Wahl habe. Und es ist nichts geplant und Leute schmeißen mich mit Themen ab und ich gucke dann, was passiert. Und vielleicht geht das komplett schief und vielleicht macht es auch gar keinen Spaß, das weiß ich nicht. Vielleicht macht es mir keinen Spaß oder dem Publikum keinen Spaß. Das wäre dann in Ordnung, aber ich wollte das gerne machen. Und ich wollte gerne einfach probieren, wie sich das anfühlt. So dieses Spielerische auch wieder in meinen Job einladen und gucken, ob ich dann da vielleicht doch wieder mehr Motor und Drive drunter finden kann.
Nimm mich da mal kurz mit in den Prozess, weil ich finde das super spannend, dass sich selber diese Erlaubnis zu geben, Dinge anders zu machen, sie neu zu machen, als du sie bisher gemacht hast. Auch da ja aus dieser Komfortzone rausgehen, diesem Gehirn nicht mehr die Möglichkeit zu geben, hey, wir machen jetzt das, was wir schon kennen. Und das ist ja schon, wo super viele Menschen einfach immer hängen bleiben, weil sie sagen, ja, okay, aber jetzt ein Impromptu-Format irgendwie zu machen. Ich meine, holy shit, das ist ja so ungefähr das beängstigendste, was man überhaupt machen kann. Voll. Sich auf eine Bühne zu stellen und dann noch nicht mal zu wissen, was man machen wird auf der Bühne. Ja. Nimm mich da einmal mit rein. Was waren deine Gedanken? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, aber wie bist du vielleicht auch mit deinem inneren Widerstand, da, gab es einen inneren Widerstand dazu? Wie bist du damit umgegangen? Wie sprichst du mit diesen inneren Anteilen, die das vielleicht jetzt nicht so geil finden, dass du diese Idee hast? Und dann gerne auch, wie bereitest du dich vielleicht auf sowas vor? Mhm. Also vorher, bevor du dann auf die Bühne gehst. Genau. Erstmal vorher, dann nachher.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Idee kam mir in der Vorbereitung für mein letztes Programm, weil ich da nämlich gemerkt habe, okay, es fühlt sich an, als ob ich jetzt noch mehr vom Gleichen machen könnte. Das habe ich letzten Endes nicht gemacht. Ich habe wieder neue Ansätze gefunden und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber ich hatte erstmalig das Gefühl, boah, dieser Arbeitsprozess in der Vorbereitung für ein Tourprogramm und das Skripten davon und das Ausprobieren und das Strukturieren fühlt sich sehr vertraut an. Und das hat mich nicht gereizt. Und ich habe gesagt, gut, dann muss ich was ganz anderes machen. Was könnte das sein? Statt jetzt immer größer zu denken, gehen wir kleiner und ich probiere einfach aus. Die Idee war einfach da aus irgendeinem Grund. Musste das vielleicht so sein? Und dann habe ich, weil ich genau weiß, dass ich das wahnsinnig furchteinflößend finde und dass ich da bestimmt todesnervös sein werde und mir dreimal in den Arsch beißen werde und denken werde, warum habe ich das denn überhaupt verkauft und gemacht, habe ich sofort mein Management und meine Agentur angerufen und gesagt, das ist die Idee, ich würde das gerne machen, macht mal ein Poster und gebt es in den Vorverkauf und dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und ich arbeite ganz viel so, dass ich Sachen einfach ankündige, dass ich einfach sage, das wird so gemacht. Und dann kümmere ich mich darum, wie ich das machen kann. Das heißt, ich schmeiße erstmal den Ball in die Luft und dann schaue ich, wie ich ihn wieder auffangen werde, weil ich dann irgendwie keine Wahl mehr habe. Ansonsten habe ich habe 4 Jahre Theaterschule gemacht oder Kleinkunstschule in den Niederlanden und habe da ganz viele Tools mitbekommen für Kreativität, also sowohl für spontane Kreativität als auch für geplante Kreativität, also ein Muskel trainiert im Kopf, dich einfach hinzusetzen und spontan zu schreiben. Und ich hoffe, dass die mir irgendwie zugutekommen werden. Viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Wie ich mich darauf vorbereiten werde, weiß ich noch nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich weiß genau, wie ich mich auf meine regulären Programme vorbereite. Wie ich das hier machen werde, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich weiß, dass ich ganz viele Requisiten auf der Bühne stehen habe, in irgendeiner Art Chaos. Das fühlt sich für mich dann hoffentlich heimelig an, weil meine Wohnung auch immer absolutes Chaos ist. Es ist wirklich immer die komplette Explosion. Vielleicht fühle ich mich dann wohl da drin. Das ist dann gut. Und für den Rest schaue ich mal, was dann passiert. Dann würdest du im Publikum sitzen und sagen, Timon, wie ist denn so und so? Oder erzähl mal von so und so. Und dann sage ich, ja, Laura, gute Idee. Und dann hole ich hoffentlich, so stelle ich mir das vor, eine Requisite ran und baue damit spontan einen Act. Ich habe zum Glück Unterstützung. Mega. Ich habe schon immer 2 Musiker mit dabei, Henning Neidhardt und Kevin Wolf. Und mit denen spiele ich schon seit, ich würde mal sagen, fast 10 Jahren zusammen. Das heißt, wir kennen uns zumindest so gut, dass ich weiß, dass ich denen sagen kann, macht mal Stimmung so und so und dann machen die das und dann trägt mich das so ein bisschen. Also etwas Support ist da.
Geil, wann geht's los?
März, Ende März.
Nice. Ja, ja, also, cool. Bist du auch in Berlin? Spielst du in Berlin?
Spielen damit nicht in Berlin. Wir spielen in 5 kleineren Städten. Okay. Spielen wir in der Nähe. Ich schicke dir das nochmal rum. Du bist herzlich eingeladen. Gerne. Sonst sind wir auch mit der Tour danach wieder in Berlin. Die heißt unbescheidenerweise Messias. Und da schließen wir in Berlin dann wieder ab. Ja.
Mega. Ja. Richtig cool. Ja, ich liebe solche Shows. Ich liebe das. Ich weiß noch, ich habe eine Zeit in den USA studiert und da ist ja so Impromptu-Theater, ist ja ganz normal an den Unis. Ja. Und ich bin dann immer dahin gegangen. Es war, glaube ich, immer Mittwochabends. An irgendeinem Abend. Man konnte dann immer einfach dahin gehen und die haben dann halt immer so Impromptu-Theater gemacht. Und ich habe es geliebt, weil es war so witzig einfach.
Witzig,
also ich habe mich bepisst vor Lachen.
Das ist mega.
Ja, das war so geil. Also deswegen, ich liebe Impromptu. Ich finde, das ist so cool, weil halt Dinge entstehen, die eben nicht geplant sind und dadurch nochmal so eine ganz eigene Magie entfalten können und nochmal dieses.
Sind oft auch die schönsten Momente in den regulären Programmen. Wir haben in der letzten Tour so eine Dating-Show drin gehabt, sowieso Herzblatt quasi. Und da sollten sich die Teilnehmer dann verkaufen. Die mussten sich dann präsentieren, was sie können. Und wir haben das wirklich 5 oder 6 Mal gehabt, dass irgendjemand da meinte, ja, ich kann einen Backflip. Und dann haben die das einfach gemacht. Oder ich kann Spagat oder ich kann auf dem Kopf stehen und mich spinnen. Und dann haben die es gemacht. Und das waren immer wirklich verdienterweise die größten Applause der kompletten Show, weil das so aus dem Nichts kam und das Publikum das so geil fand. Ich glaube, da kam auch so ein bisschen der Antrieb her zu sagen, okay, wir müssen Raum kreieren für Sachen, die einfach passieren. Und dann gucken, ob es cool ist.
Voll schön. Ja. Ich würde gerne noch einmal den Bogen ein bisschen zurückspannen zu deiner allerersten Antwort, wo es ja auch darum ging, dass du gesagt hast, du bist gerade für dich auf der Sinnsuche, du bist gerade so ein bisschen dabei, dich neu zu erforschen, neue Entscheidungen zu treffen. Und ich finde es zum einen erstmal ultra spannend zu sehen, in dem Moment, wo wir beginnen, bestimmte Muster in unserem Leben zu hinterfragen und zu lösen, dass ja wie so eine Art neuer, ist ja nicht wirklich leerer Raum, aber ein neuer Raum entsteht, den wir jetzt füllen dürfen mit etwas und einfach wir uns selber so ein bisschen Freiheit schenken, finde ich, unserer Seele, unserem Sein mal so zu durchzuatmen und zu sagen, okay, wenn ich ja all das nicht mehr sein muss, was ich war und all die Dinge nicht mehr tun muss, die ich getan habe, um etwas zu bekommen, hast du so ein bisschen ein Gefühl für dich, was so, oder wenn, oder anders gesagt, wenn du dir vorstellst, du triffst den 60-jährigen Timon irgendwie, sitzt zusammen auf der Veranda von eurem Haus irgendwo gechillt in Portugal oder keine Ahnung wo, trinkt ein Weinchen. Was würde dir der 60-jährige Timon vielleicht gerade sagen, was er sich wünschen würde, wo du hingehen könntest, im Innen und im Außen?
Also ich hoffe, er würde mir erzählen, dass er es irgendwann geschafft hätte, einen kleinen, gemütlichen Buchladen zu öffnen, weil das eigentlich die Orte sind, wo ich mich am wohlsten fühle. Wenn es ruhig ist, so ohne Lichter, ohne Menschen, viele Bücher, viele kleine Verwinkelungen, ruhig da sitzen, lesen. Ich glaube, er würde sich wünschen, dass ich, wenn ich keinen Spaß mehr am Job hätte, dass ich ihn einfach aufgehört hätte, dass ich dann was anderes machen würde. Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Ich hoffe, dass er mir erzählen würde, dass es mir gelungen ist, nachdem das nicht immer so war, weiterhin mein Privatleben über meine Karriere zu stellen, weil das, glaube ich, die Momente sind, in denen ich den meisten Schmerz ausgelöst und erfahren habe, wenn Karriere über Privates ging. Und da bemühe ich mich ganz doll, das umzustrukturieren und zu sagen, das Private und meine Liebsten sind dann doch immer das Wichtigste. Und wenn das gelungen wäre, und wenn ich dabei neugierig geblieben wäre und mich immer entwickelt hätte, es wäre, glaube ich, schlimm, wenn wir der gleiche Mensch wären, wenn ich das Gefühl hätte, der ist der gleiche Mensch wie ich, nur aufgebrauchter, dann fände ich das traurig.
Welche drei Bücher würden bei euch neben euch auf der Bank liegen? Was wären drei Bücher, die du unbedingt noch dabei hättest, wenn du 60 bist?
Das Sternenlose Meer von Erin Morgenstern. Wunderschön. Vielleicht das Dao Te Pu. Das ist ein Buch über Daoismus, geschrieben aus der Perspektive von den Pu der Bär-Geschichten. Ganz toll. Oder alternativ ein Alan Watts Buch. Ich liebe Alan Watts. Kennst du den?
Ich sag mir mal einen Buchtitel. Ich bin immer besser in den Titeln, nicht in dem.
Der hat auf Deutsch heißt es Die Weisheit des ungesicherten Lebens.
Ach so, ja klar. Ich habe das als. Der hat auch diese wunderschöne, tiefe Stimme.
Es ist so geil. Ja. Ich beneide diesen Mann. Ja. Wenn er nicht tot wäre, würde ich ihn möglicherweise umlegen, um ihm seine Stimme zu klauen, weil das einfach so, so eine geile Stimme ist. Das ist Wahnsinn, so beruhigend. Ich glaube, dann ein Alan Watts Buch würde dabei liegen und ein ganz obskures Buch, glaube ich, Real.m, also Real.m von Alfaro. Das ist ein Poesieband. Mhm. Ich liebe Poesie und das ist seit Jahren mein absoluter Lieblingspoesieband.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen.
Ja, schöne Frage.
Ich habe eine Frage, die aus der Community kommt, okay? Mhm. Weil wir haben in jedem Podcast immer, können unsere Hörer und Hörerinnen Fragen stellen. Und Ramona fragt, wie kann ich mich von der negativen Energie anderer Menschen abgrenzen? Manchmal schafft ein Telefonat, mich komplett aus meinem positiven Mindset runterzuziehen. Mhm. Any thoughts?
Muss ich gerade mal kurz drüber nachdenken. Also ich habe Gedanken, Ramona, für wie du wieder in deine positive Energie reinkommst. Ich glaube, fürs Abgrenzen, also wenn du absehen kannst, dass das Telefonat ein schwieriges Telefonat wird, kannst du eine Übung ganz leichter Dissoziation durchführen. Hat auch wieder Anklänge von in die Metakognitive zu gehen. Und ich mache das häufig so, wenn es privat schwierige Gespräche sind, da möchte ich ganz präsent und ganz da sein. Aber wenn das jetzt Menschen sind, die auf platt gesagt Arschlöcher sind und ich will die einfach nicht an mich ranlassen, da kannst du dir zum Beispiel vor dem Telefonat vorstellen, dass du aus deinem Körper raussteigst, quasi hinter dich wie eine Art Geist, wenn du so willst, und das dann nochmal machst. Du beobachtest dich selbst also, wie du dich selbst dabei beobachtest, das Telefonat zu führen. Das heißt, du nimmst quasi mental zwei Ebenen Abstand. Und die Sachen kommen dadurch bei mir deutlich weniger an mich ran. Umgekehrt, wenn du nach dem Telefonat wieder bessere Laune haben möchtest, gibt es zwei Wege, die ich für mich sehr effektiv finde. Der eine, das habe ich vor kurzem in einem Podcast schon mal geteilt, das ist das Aktivieren des Vagusnerves. Das kennst du bestimmt auch, Laura. Das ist aktuell natürlich auch in allen Self-Help- und spirituellen und Psychologiekreisen das absolute Buzzword. Aber den Vagusnerv kannst du zum Beispiel stimulieren, indem du dir den Daumen in den Mund steckst und da drauf pustest, als würdest du einen Luftballon aufblasen. Also so, dass keine Luft entweicht. Der Vagusnerv läuft an den Körperseiten, an der Seite des Halses und so weiter entlang. und ist verantwortlich für die Regulierung des Herzschlages und des der Herzschlagfrequenz einfach. Wenn du den stimulierst, 3 bis 5 Sekunden auf den Daumen pusten, nicht länger. Es kann sein, dass du sonst deinen Kreislauf so weit runterfährst, dass du ohnmächtig wirst. Das passiert. Darum nicht mehr als 3 bis 5 Sekunden draufpusten. Aber dann bringst du deinen Pulsschlag wieder runter, nachdem du vielleicht ein stressiges Gespräch hattest. Und wenn das nicht reicht, kannst du noch dazu danach einen Bleistift zwischen deine Zähne klemmen. Du simulierst damit ein Lachen, du forcierst ein Lachen. Neurologisch werden die Hirnteile angesprochen, die auch dann aktiviert werden, wenn wir tatsächlich lachen. Und darüber fühlen wir uns dann über die Physiologie besser. Also 3 Mindhacks für dein Problem.
Mega. Dankeschön, Timon. ich glaube, ich würde grundsätzlich noch einen Schritt zurückgehen und wenn ich nicht in diesen Gesprächen bin oder eben nicht in dieser Situation bin, wo mich jemand im Außen schon irgendwie angeht, würde ich mir die Zeit nehmen, mir einfach nochmal richtig bewusst darüber zu werden, dass am Ende ist es deine Energie und es ist die eigene Bewertung ja auch dessen, was im Außen passiert, was dazu führt, dass du das Gefühl hast, du rutschst jetzt gerade in das Negative. Und für mich eine der größten Geschenke in mir oder in meinem Leben ist diese Klarheit darüber zu haben, es ist meine Energie, es ist meine Lebensenergie und ich lenke diese Energie über meine Bewertung, über meinen Fokus, über meine Intention. Und ich glaube, dieses so grundlegend einfach als Mensch sich wieder ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Du bist kein Spielball der äußeren Welt. Ja, du bist kein Fähnchen im Wind. Du bist unfassbar mächtig in der eigenen schöpferischen Kraft. Und ich glaube, dieses grundsätzlich sich damit auch wieder so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und in diese Tools zu haben natürlich und die in diesen Momenten anzuwenden und gleichzeitig aber auch, wenn wir nicht in diesen Momenten sind, sich immer wieder damit zu verbinden und zu sagen, ich bin diese schöpferische Energie und ich wähle, wohin ich sie lenke und wohin ich sie eben auch nicht lenke. Und ich lasse mir das nicht einfach von jemandem nehmen. Es kann ja niemand einfach in dein Energiesystem gehen und sagen, oh, ich nehme hier jetzt mal irgendwie einen Drink von deiner Energie. Es ist natürlich schwierig, aber ich glaube, es hilft einfach so nach und nach auch so ein bisschen mehr, sich diese Erlaubnis dafür zu geben, sehr, 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 sehr bewusst zu sein mit der eigenen Lebensenergie, wem wir sie geben und warum wir sie diesem Menschen geben und dass du sie selber über dein Bewusstsein oder deine Energie folgt deiner Intention. Und umso bewusster du dir über deine Intention bist, desto besser kannst du deine eigene Energie vor- und zurückschicken.
Ich kann da aus 2 Aspekten auch nochmal einhaken bei dem, was du gesagt hast. Das eine, es gibt eine schöne Technik von einem norwegischen Hypnotherapeuten, die Psychological Illusion Technik, also die Idee der psychologischen Illusion. Und zwar sagt er, stell dir vor, du bist in der Wüste und du siehst eine Schlange und du hast Angst. Dann schaust du nochmal hin und du erkennst, es ist keine Schlange, sondern ein aufgerolltes Seil. Dann wird es dir unmöglich sein, jetzt nochmal Angst vor der vermeintlichen Schlange zu haben, weil du die Illusion durchschaut hast. Und so ähnlich hakt das ein bei dem, was du gesagt hast. Ist das jetzt wirklich der Mensch, der was in mir auslöst? Oder ist es eine mentale Repräsentation dieses Menschen, die ich als ihn oder sie gelabelt habe, die in meinem Kopf dafür sorgt, dass ich mich jetzt schlecht fühle? Und wenn du diese Illusion durchbrichst, ist es danach fast unmöglich, dich noch drüber aufzuregen oder davon stressen zu lassen. Das zum einen. Und zum anderen ist, was du gesagt hast, natürlich auch ganz klassisch in der Antike schon vertreten im Stoizismus, wo du sagst, konzentriere dich auf das und gib die Energie an das, was du kontrollieren kannst, nämlich deine Gedanken, aber nicht auf das, was du nicht kontrollieren kannst. Wenn du ein Bogenschütze bist, das ist ein stoisches Beispiel, wenn du ein Bogenschütze bist und du trainierst ein Jahr lang und du baust den perfekten Bogen und du baust den perfekten Pfeil und du wählst den perfekten Tag und du zielst und du hast den Wind berechnet und alles ist super und du lässt den Pfeil los und dann kommt ein Adler und snatcht den Pfeil aus der Luft, dann sagt der Stoizismus, da brauchst du dich nicht drüber aufzuregen, das kannst du nicht kontrollieren, du hast alles gemacht, was in deiner Macht war, um es zu kontrollieren, sei also zufrieden mit dem, was du so gemacht hast.
Ja, mega schön. Ja, true. wenn wir noch mal jetzt gerade so im Thema Spiritualität drinne sind.
Dann lass uns doch über Adler
sprechen. Im Thema Adler, dann lass uns doch jetzt endlich über die Adler sprechen, Mensch. Ich liebe Adler. Ich finde, Adler sind tolle Tiere.
Voll.
Was würdest du sagen, oder was ist dein Blick? Du hast unglaublich viel Wissen aus der Philosophie, aus der Psychologie, Hypnose etc. Gibt es für dich etwas Übergeordnetes, woran du glaubst?
Mhm. Also ja und nein. Dann auch wieder, ich merke immer, ich habe nie so straighte Antworten leider.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Also ja und nein. Auf der einen Seite, es gibt Dinge, an die möchte ich glauben. Und da möchte ich dann ein Glaubenssystem und eine spirituelle Praxis, ganz, also das simpelste Beispiel ist vielleicht morgens ein Smudging zu machen, also zu räuchern im Haus oder so, eine spirituelle Praxis drumherum aufbauen. Man könnte jetzt sagen, okay, Timon, das steht dann aber in Kontrast mit deinen ganzen wissenschaftlichen Ansichten. Ist das jetzt wirklich so, dass es dir tatsächlich besser geht, messbar, beweisbar besser geht, weil du in deinem Haus geräuchert hast? Möglicherweise nicht. Das Wort sacred im Englischen, also heilig im Englischen, kommt aber von einem Stammwort, von einem Wortstamm, was zur Seite legen bedeutet. Es geht also darum, in dem Moment Platz zu machen, Zeit zur Seite zu legen für deine spirituelle Praxis, wo du sagst, okay, in diesem Moment kümmere ich mich um mein Seelenheil, um das, was ich glauben möchte, und danach gehe ich auch wieder in einen anderen Denkmodus rein. Ich glaube, das beste Beispiel, was ich dafür geben kann, ist zu sagen, ich möchte gerne, dass mein Flugzeug aufgrund von physikalischen Prinzipien fliegt und nicht, weil jemand sagt, ja, ich habe gebetet, ich hoffe, das wird jetzt passen. Die sollen bitte mal checken, dass das alles funktioniert. Andererseits möchte ich aber nicht, dass wissenschaftliche Prinzipien mir diktieren, wie mein Seelenheil zu erreichen ist. Und ich glaube, beides hat seinen Platz. Das ist so die breite Antwort. Und ganz spezifisch ist die Antwort aber, dass ich glaube, dass wir immer mehr an einen Punkt kommen, wo nicht nur eine Art von Non-Dualität oder Einheit, sondern auch ganz viele andere spirituelle Ideen tatsächlich sich mit den wissenschaftlichen Fortschritten anfangen zu überschneiden. Es gibt zum Beispiel ganz tolle Parallelen zwischen der indischen Bhagavad Gita, also der Idee, dass dass wir alle eben eins sind, und es gibt ganz tolle Kosmologien, wie die Welt dann entsteht aus kleinen Teilen und so weiter, und dem, was jetzt in der Metaphysik gezeigt und gemessen werden kann. Und die gehen natürlich nicht eins zu eins aufeinander, aber passen sehr ähnlich aufeinander. Und dann kriegt man fast eine Art empirische Spiritualität, wenn man denn so möchte. Panpsychismus, so ähnlich. Der Gedanke, dass man hat ja das Problem, dass man sagt, okay, wie können denn Körper und Geist verbunden sein, wenn Körper und Geist gegensätzlich sind? Panpsychismus sagt, naja, vielleicht ist Bewusstsein in jedem kleinsten Teilchen schon vorgesehen oder schon Teil davon. Es gibt diese Trennung nicht. Und das bedeutet jetzt nicht, dass mein Tisch, an dem ich gerade sitze, oder das Mikrofon, in das ich reinspreche, aktiv denkt. Aber das bedeutet, dass die kleinen Atome, je nach Konstellation, bereits den Baustein für Bewusstsein dabei haben. Und wenn sie eben in größere Konstellationen wie ein Körper gepackt werden, dass dann komplexeres Bewusstsein emergent hervorkommen kann. Und da finden sich dann eben so für mich so, du guckst mich so skeptisch an. Ist das schon wieder sehr verkopft?
Überhaupt
das
nicht. Weiß ich nicht. Ist okay. Mein Blick skeptisch? Nein.
Okay, dachte ich das nur.
Das ist mein, überhaupt nicht. Nein. Okay. Das ist mein absolut gebanntes Zuhörgesicht.
Okay. Ich dachte vielleicht sitzt du da und denkst, was labert der, Alter?
0,0. Ich denke mir so, endlich habe ich jemanden gefunden, der so denkt wie ich. Das war der Ort, wo ich gerade in meinem Kopf gewesen bin. Also wirklich 0,0 Skepsis.
Dann kommen wir vielleicht aus zwei Richtungen gefühlt oder aus zwei ähnlichen, aber unterschiedlichen Richtungen an den gleichen Punkt, dass du vielleicht aus einem Fühlen und Meditieren und so dieses Gefühl hast, und dann kann man das, dann siehst du vielleicht eine Theorie, dann siehst du Panpsychismus und denkst, ja, das passt. Und ich habe dann vielleicht einen leicht umgedrehten Weg, wo ich so eine Theorie sehe, Panpsychismus oder eben solche quantenphysisch wollte ich vorhin sagen, nicht metaphysisch, in der Quantenphysik, Bhagavad Gita in der Quantenphysik, so 1000 Zungenbrecher. Sehe das und link das dann wieder an eine spirituelle Theorie und komme dann von da aus an denselben Punkt ran. Mhm. Ich glaube aber, dass, da mache ich jetzt den Abschluss zu diesem, zu meinem kleinen Rant, glaube aber, dass ein Bild, das ein Freund mir vor 12 Jahren, 13 Jahren mal aufgemacht hat, hier sehr passend ist. Ich hatte große Angst vor dem Tod, jetzt nicht mehr. Und der hat aber damals gesagt, Timon, stell dir vor, du bist in einem Parfümfläschchen, du bist ein Parfümflakon, da bist du enthalten, du bist die Essenz darin. Und wenn du stirbst, dann passiert nichts anderes, als dass jemand auf den Zerstäuber drückt. Und dann ist das Fläschchen leer, aber es ist ja nicht verschwunden. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild, dass er sagt, dann wird das Parfüm da rausgebracht, du bist dann zerstäubt oder woanders oder wie auch immer und kannst dich neu zusammensetzen, aber die Teile sind noch da. Und das fand ich irgendwie ganz hübsch.
Spannend. Voll schön, danke. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich bin aber auch ein sehr nerdiger Mensch. Also ich suchte mir auch alle mögliche Wissenschaft so rein. Deswegen ist es nicht, dass das ist bei mir so rein, auch ich fühle das, sondern ich suchte mir schon dann so das Doppelspaltexperiment und sowas suchte ich mir dann schon auch rein. Und
Ich wollte ja auch gar kein Unrecht tun. Ich meinte nur, glaube ich, den Startpunkt
Nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass ich da gar nicht skeptisch bin, sondern im Gegenteil, ich persönlich als Mensch, Laura, glaube, dass wir uns als Menschen einfach ultra im Weg stehen mit diesem, es ist nur so. Weil auch da, und das bringt uns wieder zurück zum Anfang, auch da sind wir ja in unserem Kasten drin und gucken aus unserem Kasten in unsere Welt und haben auch da ja ein Muster laufen, warum wir denken, ich muss Recht haben mit dem, was meine Realität ist, weil alles andere würde mir ja Angst machen. Das heißt, auch da gibt es ja so viele Ebenen, warum wir darauf beharren, dass es nur so sein kann. Und ich möchte einfach hier in dem Podcast eben auch immer wieder diesen Dialog aufmachen, dass ich glaube, erstens wissen wir überhaupt gar nichts. Ich glaube, wir wissen gar nichts. Und ich finde, umso mehr man ja auch lernt, umso mehr stellt man fest, man weiß einfach gar nichts.
Ja, dann ein Kruger-Effekt sagt Hallo.
Und das ist so, und ich finde es einfach, ich wünsche mir, glaube ich, für die Welt einfach eine Offenheit für das Nicht-Physische, für das nicht mit unseren fünf Sinnen Nachweisbare. Das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche, dass da einfach eine Offenheit für da ist, das zu erforschen.
Bescheidenheit auch irgendwo, dass man sich traut zu sagen, ich weiß es nicht oder ich weiß es noch nicht oder wie auch immer.
Ja. Letzte Frage. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz langes, erfülltes Leben. Du hast dein wunderschönes kleines Buchcafé und alle sind da super gerne und chillen oder du kannst da für dich alleine einfach chillen. Auch das verbindet uns übrigens so krass. Ich liebe es einfach mit meinen Büchern alleine zu sein. Ich habe immer meinen kleinen Buchkoffer in meinem Gepäck sind immer mehr Bücher
als ich habe gerade für den Urlaub anderes. Gepackt und ich habe schon wieder fünf Bücher eingepackt und habe gedacht, ja, Bruder,
man
schafft
es ja eh nicht, sie zu lesen.
Ich wollte sagen, ich bin eine Woche weg.
Aber man kann sie nicht zu Hause lassen.
Ich weiß ja nicht, wann ich welches Buch lesen möchte. Ich weiß ja nicht, ob ich dann nicht doch Lust auf so ein Buch habe.
I completely feel you.
Ich habe auch mein Bücherregal vor meinem Bett aufgebaut in meiner neuen Wohnung.
Das ist auch bei mir, ich versuche immer eigentlich, ich bin hier vor 3 Jahren umgezogen und ich hatte dann erst so ein paar Bücher im Bett und so und mittlerweile ist so fast alles von unten mit nach oben gezogen, weil ich immer wieder was mit hochnehme, aber ich mich nicht dann, mir tut es dann immer so leid, die zurückzulegen, weil ich denke mir so, ich mag dich, du bleibst hier bei mir, ist schon okay.
Ja, ich fühl's.
Stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Es ist kurz bevor der letzte Sprüh kommt und dein Duft ein letztes Mal quasi rausgesprüht wird ins Universum. Und ich wäre da aus den unterschiedlichsten Umständen. Und wir würden in deinem Café sitzen mit den Büchern und ich hätte ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und ich würde zu dir sagen, Timon, es ist alles gelöscht. Es gibt nichts mehr. Deine Bücher sind weg. Podcast ist weg. Ist gone. Aber ich habe dieses weiße Blatt Papier hier und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Gedanken schreiben, 3 Botschaften, 3 Ideen, von denen du dir wünschen würdest, dass wenn sonst nichts mehr von dir in der Welt wäre, wir, die da bleiben noch, sich daran erinnern würden oder danach leben könnten. Und was würdest du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, zum einen würde ich draufschreiben, erinnert euch, dass ihr nicht in die Welt geworfen wurdet als Fremde in der Welt, sondern ihr kommt aus der Welt hervor. Hm. So ähnlich wie Wellen aus dem Ozean hervorkommen und kein Fremdkörper sind. Ich würde, glaube ich, draufschreiben, seid gütig oder seid dankbar, vielleicht seid gütig eigentlich. Ich glaube, Güte ist eine sehr gute Eigenschaft, die in der Welt mehr und mehr verloren geht. Ich glaube, das wäre es eigentlich. Ihr seid Teil der Welt und seid gütig. Und wenn ich dann noch einen Gedanken frei hätte, würde ich schreiben, der geilste Dinosaurier ever ist der Brachiosaurus. Das darf nämlich niemals vergessen werden.
Mega.
Das, so würde ich schön. Aber, glaube ich, dass, ich glaube, das könnten tatsächlich meine letzten Worte sein. Ich glaube, ich würde die absolut verschwenden auf was komplett Banales. Und dann würden aber für die nächsten 100 Jahre alle Leute rätseln im Bestfall. Würden die denken, boah, der war so weise.
Was wollte er damit sagen?
Was hat er denn damit gemeint eigentlich? Was hat er gemeint mit, ich habe Bock auf Kartoffelecken? Oh, da müssen wir jetzt mal müssen wir wirklich nochmal drüber nachdenken.
I like your thinking.
Ich finde das auch ganz witzig. Also ich finde sowieso sehr witzig, wenn Leute irgendwie so banale Sachen überinterpretieren oder diepe Sachen unterinterpretieren und so das
total
ganz Banale und so diese ganzen Trickster-Figuren. Ich habe da ein totales Faible für. Würde die einfach nur Mist machen und alle denken dann, ja, was hat er jetzt gemeint? Find's gut.
Allerletzte Frage, bevor ich dich hier rauslasse. Kurz nochmal zur Hypnose, weil ich liebe Hypnose. Ich arbeite für mich ganz, ganz, ganz viel mit Hypnose. Mhm. Ich wende das auf mich an, ich wende das in meiner Arbeit an. Gleichzeitig hat Hypnose ja immer noch so ein bisschen Mainstream dieses, oh mein Gott, Hypnose. Und das ist irgendwie, das macht was mit mir. Kannst du ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Plädoyer für die Hypnose halten? Und dass es jeder vielleicht einfach mal für sich einfach ausprobieren kann, weil es wie so eine Art krasser Quickfix meiner Meinung nach für 99% der meisten Probleme ist, die wir so haben.
Ich habe gerade eine bessere Antwort gefunden. Wenn ich nur noch 10 Sekunden mit dem weißen Blatt Papier hätte, dann kann man mir nicht nachsagen, ich wäre absolut unseriös. Dann würde ich draufschreiben, seid gütig, seid dankbar, seid neugierig. So, das wäre doch schön. So, das könnt ihr euch auf euren Wandteppich drucken. Das ist gut. Aber die erste Antwort ist meine authentische Antwort. Hypnose ist ein absolut potentes Tool für alles Mögliche, was bei euch im Kopf seinen Ursprung findet. Das liegt daran, dass Hypnose kurzzeitig euer kritisches Denken aushebeln kann, also Distanzen und Verteidigungsmauern runterbringen kann und ihr dementsprechend ähnliche wie zuvor besprochene Konditionierungsschlaufen schneller brechen oder neu anlernen könnt. Es hilft, wie gesagt, bei allem, was so im Kopf seinen Ursprung hat oder bei vielem, was im Kopf seinen Ursprung hat. Ich kann aus eigener Erfahrung und aus verschiedenen Studien die Effektivität belegen und bestätigen. Funktioniert wahnsinnig gut. Ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht und ich würde das wirklich jedem ans Herz legen. Ganz wichtig für euch zu wissen ist, dass das nicht gefährlich ist. Das Tool an sich ist schon mal gar nicht gefährlich. Wenn ihr jetzt nicht, also ihr könnt euch auch bei einer Showhypnose unter bestimmten Umständen, aber wenn ihr jetzt keine Vorerwartungshaltung sind oder so, könnt ihr euch im Grunde gefahrlos hypnotisieren lassen. Hat aber zugleich eine enorme Potenz, ganz viel Gutes zu tun, wenn man weiß, was man tut. Informiert euch gut, findet eine gute therapeutische Fachkraft, schaut irgendwie auf die Rezension oder lasst euch jemanden empfehlen. Vielleicht hat Laura auch Empfehlungen. Aber wenn ihr dabei jemand Gutem seid, der oder die up to date ist, ist es ein wahnsinnig potentes Tool, das sehr unterschätzt wird. Keine Gefahr. Ihr seid nicht machtlos ausgeliefert, macht euch da keinen Kopf drum. Ist einfach wirklich ist wie ein Personal Trainer für euren Kopf.
Absolut, danke dir. Hast du vielleicht einen Buchtipp? Vielleicht auch ein Buch von dir, wo du sagen würdest, hey, da könnt ihr ein bisschen mit dem Thema in Kontakt kommen.
Mit dem Thema Hypnose?
Ja, generell. Das Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein, mentale Kraft, Hypnose, es ist ja wahrscheinlich,
Rezentes Buch geht auf ganz viele von den Themen ein, die wir besprochen haben. Das heißt, sei deiner Zeit voraus, 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen. Und da geht es genau darum, den Spagat zu machen zwischen verschiedenen Denkarten, also spirituell, religiös, wissenschaftlich, relativistisch. Und wie man das hinbekommt und wie man sich in einer zunehmend verwirrenden Welt wieder zurechtfindet. Es ist, glaube ich, für mich von meinen Sachbüchern das Beste und für mein Gefühl das Wichtigste. Leider auch das Komplexeste. Da muss man sich dann hin und wieder etwas durchkämpfen. Sonst zum Thema Hypnose. Mal ganz kurz nachdenken, was da vielleicht ein guter Ansatzpunkt wäre. Sonst gibt es zum Thema Hypnose, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich empfehle es auf Englisch, im Zweifel findet ihr es. Gibt es ein schönes Buch, das heißt Monsters and Magical Sticks von Dr. Stephen Heller. Und der erklärt ganz viele so grundlegende Prinzipien des menschlichen Geistes, die wir alle miteinander teilen, egal was die Demografie ist, egal was der Hintergrund ist. Und die zu verstehen, wird euch in eurem Leben einen enormen Vorteil bringen und ein Dauerbrenner, das ich noch ans Herz legen kann. Ich kenne es leider auch nur auf Englisch, gibt es aber auf jeden Fall auf Deutsch. Heißt Games People Play. Und es geht so um die sozialen Spiele, die wir miteinander spielen und die Rollen, die wir darin einnehmen. Und da ist auch wieder ganz viel, dass du über dich selber lernen kannst.
Mega. Ja. Kenne ich alle noch nicht. Werde ich mir direkt bestellen.
Ja. Kann dir meins schicken. Kannst du geschickt kriegen von uns. Das ist kein Problem.
Oh, gerne. Danke dir. So schön, Timon. Danke von Herzen. Wirklich vielen, vielen Dank.
Danke für dein Sein. Toll. Ich danke dir. Schönes Gespräch.
Ich wünsche dir, dass du ganz viel Sinn für dich kreierst. Ich glaube ja nicht, dass Sinn etwas ist, was wir finden, sondern ich glaube, Sinn ist etwas, was wir geben und kreieren. Das heißt, ich freue mich, eines Tages in deinen Café reinzulaufen
und da einen Matcha zu trinken. Liebe auch aktives Verb. Wichtig. Sinn finden und lieben, beides aktive Sachen.
Ja. Und ich wünsche dir von Herzen einfach wirklich nur das Beste und dass da ganz viel von dir noch in die Welt rauskommen darf, Dankeschön. Weil da wirklich so viel in dir ist, was, glaube ich, irgendwie raus möchte und kann und will. Und ich glaube, dass da wir sehr dankbar sein können, dass wir zur gleichen Zeit mit dir hier sind. Also, Dankeschön.
Weißt du, ich fühle mich nach dem Gespräch optimistischer als vor dem Gespräch. Also, danke dir dafür. Fühle mich besser, als wir angefangen haben zu sprechen. Und das hast du irgendwie gemacht. Also, danke dir dafür.
Das freut mich sehr. Danke.
Dankeschön.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on and Namaste. Deine Laura.